Ich hätte 0,0 erwartet, dass er eine Nationalmannschaft übernimmt. Das war für mich überhaupt nicht realistisch. Warum willst du mit diesem Drive, in diesem Alter, du hast noch so viel zu sehen. Es gibt noch so viele geile Wettbewerbe. Sei es eine andere Liga, weil in Deutschland, wo willst du denn jetzt noch hin?
Ja, zu Beginn ist man erstmal natürlich euphorisch und freut sich, dass so ein Club in dem Format, in dem Weltformat, an einen denkt.
Ich glaube, der hat mehr Titel gewonnen in seinem Leben als ich. Unterhosen oder Poloshirts im Schrank habe.
Vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr.
Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird.
Das ist Julian Nagelsmann, The Youngest One. Ein Podcast von T-Online und Watson.
Wir sind eure Hosts, Nico Stübner
und Lukas Grybowski.
Willkommen zur Folge 6. Vom Projekt zur Dauerlösung.
Die zweite Welle der Bayern rückt an. Gnabry, Musiala, gerade eingewechselt. Musiala! 89. Minute. Die Bayern führen. Das gibt's doch nicht.
Es ist Ende Mai und einer der wohl spannendsten Titelkämpfe in der Fußball-Bundesliga geht zu Ende. Vor dem letzten Spieltag ist klar, die Bayern müssen gewinnen und auf einen Patzer von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 hoffen.
Und zumindest die Münchner siegen nach dem späten Treffer von Musiala, von dem wir den Kommentar aus dem Sportstudio gehört haben.
Schlusspfiff in Köln, doch in Dortmund läuft der Ball noch. Dann ist es offiziell, Dortmund spielt nur unentschieden. Bayern ist aufgrund des besseren Torverhältnisses Meister. Der Jubel ist groß, es war sportlich aber keine überzeugende Saison.
Die Bayern sind Meister, aber Julian Nagelsmann ist ein Verlierer der Saison. Denn er ist zu diesem Zeitpunkt schon seit rund 2 Monaten kein Trainer mehr der Münchner. Sein Nachfolger Thomas Tuchel denkt trotz gewonnener Meisterschaft in einem Sky-Interview an ihn.
Es ist natürlich schon so, dass ich jetzt am kürzesten da bin. Deshalb möchte ich mir das nicht komplett auf meine Fahne schreiben, sondern wir haben das zu Ende gebracht, was Julian auf den Weg gebracht hat.
Dass diese Beurlaubung stark diskutiert ist, haben wir bereits in der letzten Folge besprochen. Es ist das erste Mal, dass der damals 35-Jährige seinen Job verliert. Danach macht er aus Sicht von DAZN-Experte Sepp Kneißl das einzig Richtige.
Und jetzt kommst du erst aus einer Situation, die jeder Trainer mal durchmachen muss, eine Entlassung. Und wie kommst du zurück? Ja, wie arbeitest du das auf? Und das hat er meines Erachtens gut gemacht. Er ist erstmal untergetaucht, um das auch zu verarbeiten. Denn es kratzt ja auch schon an dem Selbstverständnis. Gespräche zu führen, sich hinterfragen, schauen, was habe ich gut gemacht, wo kann ich mich verbessern. Das braucht Zeit. Und ich habe das Gefühl, das hat er wirklich gemacht, intensiv.
Einige seiner Learnings erklärt Julian Nagelsmann beispielsweise im Interview mit dem Stern.
Vielleicht habe ich Spieler zu oft in den Medien kritisiert. Die Kritik kam zwar an, die Spieler hatten die Botschaft verstanden, bloß verbessert hat sich dadurch nichts. Ich habe für mich entschieden, in gewissen Bereichen zurückhaltender zu sein. Ich finde zwar, dass es wichtig ist, dass ich als Trainer mal meine Meinung zu Dingen äußere, die nichts mit Fußball zu tun haben, aber halt nicht mehr so oft wie während meiner Bayernzeit oder auch davor in Leipzig oder Hoffenheim.
Ein paar Monate nach seiner Entlassung kritisiert er die Bayern-Bosse indirekt in einem Spiegel-Interview.
Ich wurde beim FC Bayern verpflichtet mit der Maßgabe, Dinge zu verändern. Es gibt Clubs, die geben einem die Zeit. Jürgen Klopp war 5 Jahre beim FC Liverpool, bis er dort erstmals Meister wurde. Pep Guardiola holte erst nach 7 Jahren den Champions-League-Titel mit Manchester City. Die Trainer beim Bayern München bekommen nicht so viel Zeit, um etwas zu entwickeln.
Im Stern-Interview nimmt er aber auch seine ehemaligen Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić in Schutz.
Ich bin zu einer Zeit gekommen, als der Verein mit Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn in der Clubführung in einer Umbruchphase war. Und dann stieß ich als junger Trainer hinzu. Ich glaube, dass der Übergang unter diesen Umständen vielleicht ein Tick zu viel war und dass sich Oliver und Bratzo erstmal selbst freischwimmen mussten von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Und dass sie deshalb nicht den Kopf dafür frei hatten, vielleicht auch noch nicht das Standing, um sich dann viel um mich zu kümmern. Wobei ich auch nicht den Anspruch habe, dass immer einer an meiner Seite sein muss.
Nach seinem Aus in München wartet Julian Nagelsmann erstmal ab. Denn auch anderswo entwickeln sich die Dinge rasant. In die falsche Richtung.
Im September 2023 steht für die deutsche Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Japan an. 9 Monate vor der EM im eigenen Land will das Team wieder Euphorie entfachen. Aber es wird zu einem absoluten Desaster.
Ao Tanaka vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit dem 4:1. Eine desaströse Blamage. Diese Mannschaft wirkt orientierungslos und braucht dringend neue Impulse. 13 der letzten 17 Spiele nicht gewonnen. 3. Niederlage in Folge. Vielleicht sollte man Toni Kroos eine Heim-EM schmackhaft machen und mal wieder Mats Hummels einladen.
Die personellen Konsequenzen, die das ZDF-Sportstudio hier fordert, gibt es. Aber nicht auf der Spielerseite. Hansi Flick wird als erster Bundestrainer der DFB-Geschichte entlassen.
Und wie diese Entlassung abläuft, ist schon echt kurios. Noch am Vormittag ist Hansi Flick beim Training und leitet das Auslaufen. Er gibt Autogramme und spricht mit den Fans. Und dann ist ja sein Job los. Dabei steht nur 3 Tage später mit einem Heimspiel gegen Frankreich schon die nächste Partie an.
Ich erinnere mich noch, dass sie es ja zwingend vermeiden wollten, allen voran Rudi Völler zwischen den beiden Spielen zu reagieren. Dann war es aber irgendwo auch unausweichlich. Das wirkte Flick auch sehr, sehr angenockt damals, muss man schon sagen. Also fühlte sich dann schon auch letztendlich wie eine Erlösung an. Und ein paar Stunden quasi nach dem Flick-Rauswurf war dann relativ schnell klar, dass der Plan schon ganz deutlich ist, dass Nagelsmann jetzt übernimmt und Völler für das, ich glaube, Dienstagspiel, für das Frankreichspiel in Dortmund da für ein Spiel auf der Bank sitzt.
Wieder einmal soll Julian Nagelsmann auf Hansi Flick folgen. Es gibt nur ein Problem: die Finanzen. Nagelsmann ist beim FC Bayern nur beurlaubt worden, steht also noch unter Vertrag und der DFB hat kein Geld, um eine Ablöse zu zahlen. Bildreporterin Yvonne Gabriel berichtet nicht nur über RB Leipzig, sondern auch über die deutsche Nationalmannschaft und kennt die Details.
Nagelsmann hat ja noch einen Vertrag bei den Bayern. Es war klar, dass er umworben ist, andere Topclubs auch irgendwo an ihm dran sind und dass er für den DFB, da war er damals schon so ein bisschen finanziell angeschlagen, also da musste man ja auch schon auch ein bisschen auf die Markt gucken, dass er für den DFB auf Geld verzichten musste. Also das war klar und das waren eigentlich so die Fragen, die noch zu klären waren in dieser Zeit. Er musste auf Geld verzichten, hat man sich ja dann auch mit Bayern auf, glaube ich, eine Einmalzahlung bezüglich Nagelsmann geeinigt. Also man ist da zueinander gekommen, weil eigentlich auch klar war, dass Nagelsmann das gerne und unbedingt machen will. Und ja dann auch immer gesagt hat, auch gerade diese Heim-EM vor Augen, das ist sehr, sehr reizvoll für ihn als Trainer.
12 Tage nach der Flick-Entlassung gibt es Gewissheit und einen neuen Bundestrainer. Julian Nagelsmann übernimmt die deutsche Nationalmannschaft bis zur Heim-EM im Sommer 2024.
Am 22. September wird er offiziell vorgestellt. Dass er die absolute Wunschlösung des Verbands ist, macht DFB-Präsident Bernd Neuendorf klar.
Ich will sagen, wir haben gemerkt und gespürt, dass wir, als wir rausgegangen sind, wir haben eine gemeinsame Mission. Und diese Mission, die muss jetzt absolut im Vordergrund stehen. Das ist der Erfolg bei diesem Turnier. Und dem verschreiben wir uns gemeinsam und der volle Fokus liegt da drauf. Ich glaube, dass Julian, dass jetzt etwas sehr, sehr Positives entstehen kann rund um die Nationalmannschaft, was die Atmosphäre betrifft, rund um das Team. Ich glaube, das kann und wird ihm gelingen.
Und klar, ihr kennt das Spiel. Julian Nagelsmann stellt mal wieder einen Rekord auf. Mit 36 Jahren ist er der jüngste Bundestrainer der Nachkriegsgeschichte.
Die Reaktionen auf die Verpflichtung fallen ganz unterschiedlich aus. Nils Petersen vertritt ein Lager.
Also als das rauskam, dass er Nationaltrainer wird, dann habe ich es sehr gefeiert als Deutschland-Fan, ne? Weil ich ja schon von ihm als Trainer einfach viel halte, weil ich auch ihn mag. Ich mag auch Trainer, die polarisieren, die gesundes Selbstbewusstsein haben, die Dinge probieren. Und klar, so jung Nationaltrainer zu sein, ist schon krass gewesen. Aber im Endeffekt, für Bayern war es damals nicht gut, für Deutschland war es gut, fand ich.
Michael Reschke spricht sogar davon, dass Julian Nagelsmann ein Glücksfall für den DFB ist. Sebastian Kneißl ist überrascht, dass Nagelsmann das Jobangebot überhaupt annimmt.
Ich hätte 0,0 erwartet, dass er eine Nationalmannschaft übernimmt. Das war für mich überhaupt nicht realistisch. Warum willst du mit diesem Drive, in diesem Alter, du hast noch so viel zu sehen. Es gibt noch so viele geile Wettbewerbe. Sei es eine andere Liga, weil in Deutschland, wo willst du denn jetzt noch hin? Also wenn du bei den Bayern entlassen wurdest, dann geht es ja eigentlich nur noch darum, okay, ich will einen der Top-Teams im Ausland. Oder halt die Nationalmannschaft. Aber damit bin ich ja überhaupt nicht, da bin ich im ersten Moment gar nicht drauf klargekommen, als der Name kursiert. Dann habe ich gesagt, nein, das macht er auf gar keinen Fall. Der will jeden Tag auf dem Platz stehen, der will jeden Tag intensiv mit Spielern arbeiten, an sich auch arbeiten, mit dem Trainerteam. Und fand das sehr spannend, weil, ich nenne es mal so ein Vereinstraineranzug ist was komplett anderes wie ein Verbandstraineranzug. Der ist ein bisschen eleganter.
Nicht jeden Tag auf dem Fußballplatz stehen, das ist so eine Horrorvorstellung für einen Trainer wie Julian Nagelsmann, wie ihr in den vergangenen Folgen gehört habt. Sepp Kneißl beschreibt, wie sich Nagelsmanns Arbeit nun ändert.
Das, was du als Vereinstrainer jeden Tag mitgeben kannst und kannst sagen, ja, gestern habe ich das gesagt, da baue ich jetzt drauf auf, morgen baue ich auf dem drauf auf, was ich jetzt gestern und heute gesagt habe, das kannst du nicht als Nationalmannschaftstrainer. Du musst das Gefühl dafür entwickeln, was ist jetzt für diese Maßnahme sehr wichtig. Gleichzeitig, was ist aber auch wichtig für die Entwicklung für 2 in 4 Jahren, um ja auch etwas entwickeln zu können. Ja, um leistungsmäßig dann auch auf dem Top-Niveau zu sein. Und da hast du deutlich länger Theorie, weil du dich sehr viel mit dir beschäftigst, sehr viel in Gesprächen bist, sehr viel mal aufschreibst, statt jetzt der praktischen Teil.
Von der Anstellung von Julian Nagelsmann sind nicht alle so begeistert wie Nils Petersen. Wenige Tage vorher hatte Deutschland Frankreich überraschend mit 2:1 besiegt. Rudi Völler stand übergangsweise als Trainer an der Linie und es war wieder sowas wie ein Hauch von Euphorie und guter Laune rund um die Nationalmannschaft zu spüren. Die Fans wollen daher lieber Völler als Trainer statt Julian Nagelsmann. Denn wir wissen alle, es gibt nur ein.
Für unseren T-Online-Kolumnist Stefan Effenberg ist Julian Nagelsmann zu jung. Aufgrund der handfesten Krise des deutschen Fußballs mit dem zweifachen Aus bei der WM-Vorrunde fordert er eine harte Hand. Und die sieht er auch nicht in Rudi Völler.
Ich habe mich für einen anderen ausgesprochen, nicht gegen Nagelsmann. Ich glaube nur, ja, vielleicht ein Stück weit wegen dem Alter. Vielleicht auch, was passiert ist bei Bayern München. Da ist nicht irgendwie bei Hoffenheim oder irgendeinem kleineren Verein, der eben nicht diese Strahlkraft hat, etwas passiert. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht braucht diese Mannschaft jetzt eine harte Hand. Ich glaube, ich habe mich auch unter anderem für Felix Magath damals ausgesprochen, weil es ist eine andere Führung, es ist eine harte Führung, es ist eine gute Führung.
Beim FC Bayern hat Julian Nagelsmann bereits gelernt, voll im Rampenlicht zu stehen. Jeder kritisiert, jeder hat seine Meinung. Beim Nationalteam ist das laut Sepp Kneißl sogar nochmal eine Nummer krasser.
Und jetzt hast du es auf einem ganz anderen Level, nämlich international. Die ganze Welt sieht dich dann an der Seitenlinie, wenn du bei den großen Turnieren bist. Es wird, vorher ist es, in Anführungsstrichen, sind es nur die Medien und die FC Bayern Bubble mit der sehr großen Fanbase, die ein sehr detailliertes Auge auf dich werfen. Und jetzt hast du aber bei den Maßnahmen ganz Deutschland. So, und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bums an Wucht und Feedback.
Bis Nagelsmann im September 23 die deutsche Nationalmannschaft übernimmt, liefert sie eine echte Horrorshow ab. 6 Spiele, nur ein Sieg, ein Unentschieden und 4 Niederlagen. 13 Gegentore stehen nur 8 eigenen Toren gegenüber. Es ist ein verheerendes Zeugnis für den DFB.
Im Spielmacher-Podcast seiner Beratungsagentur bringt Julian Nagelsmann den Stand der Nationalmannschaft bei seiner Amtsübernahme einmal auf den Punkt.
Ja, wir haben natürlich eine Nationalmannschaft übernommen, eine Situation, die extrem schwer war. Auch der ganze Staff war extrem gebeutelt von schlechten Ergebnissen, von einer nicht guten Stimmung. Es war ja so ein bisschen ein Angstklima beim DFB und ich glaube, das haben wir geändert.
Seine erste DFB-Dienstreise führt ihn an die US-Ostküste. Dort trifft die Nationalmannschaft auf die USA und Mexiko. Für Julian Nagelsmann kommt die Reise aber nicht ungelegen, wie er bei seiner Vorstellung erklärt.
Für mich jetzt als neuer Trainer dieser Mannschaft gibt es ein großes Gefühl, weil wir einfach einen gewissen Zeitraum zusammen sind, zusammen verbringen, natürlich auch ganze Tage verbringen. Sprich, dass ich kenne ja generell alle Spieler, aber natürlich noch nicht jeden persönlich, auch die Chance habe, inklusive dem Trainerteam, den neuen Protagonisten, auch das die Mannschaft besser kennenzulernen. Und wie ich schon gesagt habe, die Reise dahin zu EM ist auch wichtig. Und wir müssen da jede Einheit nutzen. Wir haben nicht allzu viele. Wir müssen die Spiele nutzen. Natürlich uns gegenseitig kennenlernen, die Idee kennenlernen. Aber einfach auch dann, ja, wie vorhin eingangs gefragt, die Atmosphäre zu entwickeln. Und da kann das sehr, sehr viel nützen.
Wie also umgehen mit dieser verunsicherten Mannschaft und der generellen Krisensituation? Was Julian Nagelsmann seinen Spielern auf der Reise mitgibt, erzählt er im Spielmacher-Podcast.
Das ist der erste Schritt, dass man der Mannschaft eine Idee präsentiert, wie man besser werden kann und was es für Stellschrauben gibt. Ich glaube, wenn man ratlos dasteht, ist es immer sehr, sehr schwierig. Das ist der erste Punkt. Und dann dem Staff einfach auch gesagt, dass sie Vertrauen haben können, dass sie auch Dinge entscheiden können, dass sie keine Angst haben müssen. Wir wollen hier nicht alles verändern und alle entlassen und nur neue Leute holen, sondern wir müssen in der bestehenden Gruppe einen gewissen neuen Geist wecken, diese Angstkultur beiseite schieben.
Der DFB-Start gelingt ihm. Gegen die USA gibt es einen 3:1-Erfolg. Das Spiel gegen Mexiko findet in der Nacht um 2.15 Uhr statt. Dass es am Ende ein 2:2 wird, bekommen nicht so viele Fans mit. Yvonne Gabriel ist bei der Reise dabei. Sie nimmt eine Veränderung bei Julian Nagelsmann wahr.
Aber das war einfach klar, wenn man sieht, wie die Bayernzeit gelaufen war. Er wirkte da schon ja, ein Stück weit erwachsener, wollte er wirken. Es war dann ja auch der DFB, er kam von Bayern. Ein bisschen staatsmännischer vielleicht. Fand damals auch, er hatte ja anfangs auch noch Instagram, auf seinem Instagram-Profil auch noch Posts abgesetzt aus der Zeit. Auch geht los und freue mich auf die Aufgabe. Und dann so Reisefotos dieser USA-Reise, die ja grundsätzlich vielleicht kein guter Zeitpunkt war, um zu verreisen gleich in die USA, aber die ja schon auch erfolgreich war unterm Strich. Ein guter Einstand.
Aber es gibt direkt wieder Outfit-Diskussionen. Nun, bei Julian Nagelsmann ist das ja nichts Neues. Diesmal trägt er ein sehr auffälliges Holzfällerhemd.
Und ich weiß noch, dass damals das auch dann gleich eine Riesendiskussion war, intern, extern. Oh, hat er gar nichts gelernt. Also das waren ja so die Sachen, die bei Bayern so ein bisschen auf die Füße gefallen waren immer. Hat er gar nichts gelernt. Das sorgte da gleich dafür Aufsehen, dass er da mit diesem auffälligen Karo-Holzfällerhemd da an der Seitenlinie stand. Später hat er es ja dann auch erklärt, dass es vom Ausrüster, vom Ausstatter kam. Und er hat das ja dann auch versteigert, dieses Karo-Hemd, und gespendet die Erlöse.
Fassen wir die ersten Länderspiele nochmal zusammen. In der Phase, in der der DFB gerade ist, ist ein Sieg gegen die USA und ein Unentschieden gegen Mexiko ein erster Teilerfolg. Und Julian Nagelsmann wirkt erwachsener. Einen Monat später stehen schon die nächsten Länderspiele an. Gegen die Türkei und Österreich soll EM-Euphorie entfacht werden.
Das geht jedoch völlig nach hinten los.
All unseren Gesprächspartnern kommt direkt ein Thema in den Sinn. Kai Havertz spielt als eine Art Linksverteidiger. Dabei ist er eigentlich Stürmer. Für viele ist es das Zeichen, dass Nagelsmann völlig den Verstand verloren hat.
Auch wenn es funktioniert hätte mit Havertz auf der linken Seite, es hat ja nicht funktioniert, dann ist es trotzdem absolut kontraproduktiv, sowas zu machen. Du nimmst ja einen Spieler, seine Stärke, ein Stürmer, ein Offensiver, ist kreativ, ist auch ein Stück weit mit ein Instinktfußballer. Wenn du den dann hinten links reinschiebst, wird das nicht funktionieren. Funktioniert einfach nicht. So, aber das sind vielleicht auch Dinge, die er dann hoffentlich dazugelernt hat.
Doch erstmal werden die Kritiker Lügen gestraft. Havertz erzielt nach 5 Minuten die Führung gegen die Türkei. Mit dem erhofften Stimmungsumschwung wird es aber nichts. Das ist in der Zusammenfassung im ZDF-Sportstudio zu hören.
Tempo über Henrichs und der eingewechselte Gnabry rutscht am Ausgleich vorbei. Und so bleibt es beim 3:2. Für die Türkei. Der erste Ausrutscher unter Julian Nagelsmann, sein Heimdebüt misslingt.
3 Tage später kommt es zu einer Art EM-Euphorie in der ZDF-Übertragung. Allerdings nicht für Deutschland und das DFB-Team.
Alaba, wieder Grigoric als Zielspieler, es geht auf nach Baumgartner, 2:0 Österreich!
2 Rückschläge innerhalb von 3 Tagen. Für Nils Petersen ist diese Entwicklung gar nicht so verwunderlich.
Ich glaube, Enttäuschung entsteht immer, wenn die Erwartungshaltung zu hoch ist. Und in meinen Augen war die Erwartungshaltung, oh Gott, Julian Nagelsmann, jetzt läuft's, jetzt fahren wir in die USA und spielen ein paar schöne Spiele und jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren, weil wir haben ja so einen sehr, sehr guten Trainer und das passt ja auch alles. Ich glaube, das auch in den Köpfen der Spieler war, so ein bisschen. Und eigentlich ist es ja klar, dass du kannst ja nicht einfach sofort jeden Stein umdrehen und dann läuft schon alles von alleine.
Erinnert euch zurück, Nagelsmann hat klare Spielprinzipien. Die greifen jedoch noch nicht so schnell. Sebastian Kneißl erkennt das Dilemma auf dem Feld.
Die Prinzipien kannst du umsetzen. Die kann jeder Spieler in der Nationalmannschaft umsetzen. Aber es geht um das Wort Timing. Wann setze ich es um? Der eine möchte es früher den Ball spielen, weil er die Distanz des Abwehrspielers vielleicht so einschätzt. Der andere sagt, na, du hast noch ein bisschen Zeit, warte noch, wir ziehen noch mehr den Raum frei. Muss ich jetzt schon rausrücken, um in der Restverteidigung dann auch Stabilität zu geben. Oder lasse ich mich nochmal fallen? Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das braucht noch ein bisschen.
Julian Nagelsmann trifft nach der 0:2-Niederlage eine viel zitierte Aussage auf der Pressekonferenz. Sie wird die kommenden Monate prägen.
Am Ende ist es einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das brennt natürlich unter den Nägeln, wenn du die ganzen Talente siehst, die wir haben. Ja, und dann musste man mal vielleicht in die Faust beißen und sagen, okay, vielleicht mal einen Top-Talent weniger, vielleicht mal einen Worker mehr. Haben natürlich ja jeder Trainer erstmal die Hoffnung, wenn du 5 Zauberer hast, okay, die wuppen dir das vielleicht. Ja? Und die wuppen es auch normal, wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir die letzten 2 Jahre mehr Spiele gewonnen hätten als verloren, dann würden die wuppen, dass es mehr Wuppen gar nicht geht. Aber wir haben halt nicht so viele Spiele gewonnen. Vielleicht, aber das werden wir jetzt alles analysieren. Müssen wir auf 2 Prozentpunkte Talent und verzichten und 2 Prozentpunkte mehr Worker reintun. Aber das, wie gesagt, das werden wir uns jetzt alle Gedanken machen und dann hoffentlich auch die richtigen Schlüsse ziehen.
Die Marschrichtung ist klar. Medienexperte Holger Schmidt liest aus dieser Aussage gleich 2 Punkte raus.
Ich finde, das zeichnet junge Trainer aus, dass sie einen anderen Blick haben, eine andere Sprache. Und die Worker habe ich jetzt vorher im Fußball gar nicht gehört. Und von diesem Tag an ist es ja quasi in den Fußballsprachgebrauch übergegangen. Und da wird eben nicht mehr von deutschen Tugenden gesprochen, was man ja auch wirklich irgendwann nicht mehr hören konnte.
Außerdem zeigt sich Nagelsmann in seiner taktischen Herangehensweise flexibler. Er erklärt das nicht im Fußballfachjargon, sondern macht es jedem Fan verständlich.
Und es war die erste Amtshandlung, zu schauen, dass man Musiala und Wirtz in eine Mannschaft unterkriegt, weil das muss doch möglich sein. Und in dem Moment war auch so eine gewisse Ernüchterung bei ihm zu erkennen, dass es so nicht geht. Und das ist relativ schnell in eine Rationalität umgeswitcht. Und deswegen finde ich das gut, dass er das relativ schnell so klar gesehen hat und auch griffig für jeden formuliert hat.
Der Eindruck der 2 Niederlagen bleibt länger bestehen, als es gewollt ist. Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich erst 4 Monate später bei Länderspielen im März. Die Heim-EM droht ein Desaster zu werden und Julian Nagelsmann hadert im Spielmacher-Podcast mit dem Terminkalender eines Nationaltrainers.
Die Zeit zwischen November und März war schon quälend lang, weil du einfach im November sehr unerfolgreich warst und natürlich Dinge verändern willst, die aber erst im März veränderbar sind. Und das ist schon schwierig, das dann immer zu akzeptieren.
Im Hintergrund wird an mehreren Stellen intensiv gearbeitet. 3 Punkte sind dabei entscheidend.
Nagelsmann macht seine Spielprinzipien verständlich. Und Sebastian Kneißl gibt einen Einblick, wie das läuft.
Dann werden mal Spielszenen verschickt. Da wird noch eine Information hinterhergeschickt. Da wird telefoniert, da gibt es einen Videocall. Wo sehe ich dich denn? Was hat dir gefallen bei dem letzten Lehrgang, bei der Reise? Wo würdest du ansetzen? Also es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund. Es ist nicht so, dass er einfach nur zu Hause sitzt und wartet und bereitet quasi den nächsten Gegner vor, sondern ist natürlich sehr umtriebig mit seinem Team, um auch mit den Spielern immer wieder in Kontakt zu sein. Und damit schulst du ja auch. Ja, in diesem Fall mehr theoretisch statt praktisch, aber es wird halt auch genutzt. Und das war so ein wichtiger Faktor, um auch zu erkennen, das, was er machen möchte und wie er das umsetzt mit der Mannschaft, das hat einen Effekt.
Und Julian Nagelsmann meldet sich bei einem Spieler, der mit dem DFB-Team eigentlich schon abgeschlossen hatte und in Madrid seine Spielerkarriere genießt. Kurz vor Weihnachten 2023 deutet er im ZDF-Sportstudio ein Comeback von Toni Kroos an.
2 Monate später, im Februar, verkündet der Mittelfeldspieler seine Rückkehr ins DFB-Team. Wirklich Euphorie entsteht dadurch nicht. Dafür waren die Ergebnisse monatelang zu enttäuschend. Für Nils Petersen ist es aber ein Schlüsselmoment.
Ich glaube, dass das schon auch was mit Toni gemacht hat, so dieses, dass Julian Nagelsmann auch so ein bisschen darum gekämpft hat, darum gebuhlt hat. Gerade weil Julian Nagelsmann ja auch gerne jemand ist, der, sag ich mal, der Star einer Mannschaft gerne auch ist, war es dann auch spannend zu sehen, wie er das dann auch weitergibt, ne? Und dann auf eine Schulter sozusagen eigentlich in dem Moment überträgt.
Rund um die ersten Testspiele im Jahr 2024 gegen Frankreich und die Niederlande gibt es noch eine Neuerung. Julian Nagelsmann hat beim Basketball abgeguckt, naja, oder besser sich Inspiration geholt. Er übernimmt die Bezeichnung der Rollenprofile. Im Basketball ist das üblich, aber im Fußball ist es eine ganz neue Art, eine Mannschaft zu organisieren. Sebastian Kneißl erklärt uns die Feinheiten dahinter.
Ich finde, da hat er eine Monsterentscheidung getroffen aus einer Gruppe, die in ihren Vereinen erstmal ja jeweils ein Ego haben, eine exponierte Stellung, weil sie ja Nationalspieler sind. Das jetzt auf diesem Level wieder runterzubrechen und zu sagen, selbst in dieser Gruppe bist du nicht in der obersten Kategorie, du bist nicht mein Führungsspieler, sondern du bist eine Kategorie drunter oder sogar noch in der drunter. Also dass du quasi hast, entweder du bist der Führungsspieler oder du bist einer, der einfach konstant dabei ist, du bist so der Arbeiter und dann bist du derjenige, der um das Trikot einfach kämpft. Also du bist hinten dran, aber du hast deine Chance. Und das schafft erstmal Klarheit, Orientierung und das ist für jeden Menschen da draußen wichtig. Und da, finde ich, hat er den größten Schritt gemacht, denn nur flache Hierarchie zu haben und zu sagen, alle sind gleich, das stimmt nicht. Und schon gar nicht in der Fußballmannschaft.
Nagelsmann sortiert dann fleißig aus. Er achtet darauf, dass nur formstarke Spieler nominiert werden. Auf Namen oder Verdienste nimmt er keine Rücksicht. Außerdem geht es ihm darum, wer charakterlich seine Rolle im Team annimmt. Für Nils Petersen ist das bei einem funktionierenden Nationalteam entscheidend.
Gerade bei einer Nationalmannschaft ist immer was anderes. Wenn du Vereinstrainer bist, da ist man dann 4-5 Stunden auf dem Gelände, geht dann aber nach Hause. Aber bei der Nationalmannschaft sind die Leute 10, 15 oder 30 Tage bei einem Turnier zusammen. Und das ist ja eine ganz andere Dynamik in so einer Mannschaft. Das ist ja dann wirklich deine Familie, mit der du isst, mit der du schläfst, mit der du tagtäglich arbeitest und das nonstop. Da musste er sich auch mal gewöhnen. Und da musst du auch einen Kader dementsprechend noch zusammenstellen.
Und es funktioniert. In Frankreich gewinnt die DFB-Elf mit 2-0, gegen die Niederlande mit 2-1. Plötzlich ist wieder ein Glaube an die Mannschaft da. Ein erfolgreicher Heim-EM scheint wieder möglich.
Doch plötzlich gibt's Unruhe zur Unzeit. Das Telefon von Nagelsmanns Berater Volker Struth klingelt.
Was dann passiert, erzählt er im Bild-Podcast Phrasenmäher.
Es lief optimal und wir kamen so langsam in die Stimmung der
Heim-EM.
Der Heim-EM. Und genau in dieser Phase rief mich Max Eberl an und fragte mich, ob wir mal mit Julian sprechen mögen, ob er sich das vorstellen könnte, nach der EM wieder der Trainer vom FC Bayern München zu sein. Und ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, auch das hatte ich in den Eiern. Das ist ja auch so ein Standardspruch von mir. Mhm. Ich hatte das in den Eiern. Also wir haben ja gesehen, das andere Thema ging nicht auf. Und ich wusste, dass sie kommen. Ich habe es irgendwie, es gibt keinen rationalen Grund dafür, ja. Das war dann auch so und wir haben uns dann auch mit den Verantwortlichen getroffen, mit Max Eberl und ich glaube, Jan Dresen war dabei.
Sogar Uli Hoeneß meldet sich bei ihm.
Das war nicht damals so im Interesse aller, diese Trennung. Damit wollte er mir sagen, dass er da gar nicht mit einverstanden war, das glaube ich ihm auch. Und dass er das auch persönlich begrüßen würde, wenn Julian wieder Trainer vom FC Bayern wird.
Julian Nagelsmann ist bei den Treffen nicht dabei und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Er will den Fokus voll auf die Heim-EM legen. Unser Bayern-Reporter Julian Buhl ordnet einmal die Lage im Club ein.
Dass diese Idee wiederum nicht allen beim FC Bayern so gut gefallen hat und sofort irgendwie alle davon überzeugt waren, das ist auch Fakt. Also es gibt durchaus auch Menschen beim FC Bayern, die dieser Rückholaktion kritisch gegenüberstanden. Trotzdem war es der Wunsch und das Ziel von Max Eberl, Julian Nagelsmann zu dem Zeitpunkt zurück zum FC Bayern zu holen. Und diesen Fehler, der aus Sicht vieler Verantwortlicher oder ja, Bosse und heimlichen Bosse gemacht wurde, an dem Punkt schon zu korrigieren.
Eine Entscheidung zieht sich bis in den April hinein. Dann verschickt der DFB eine Pressemitteilung.
Julian Nagelsmann bleibt über die Heim-Europameisterschaft hinaus Bundestrainer der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer. Der neue Vertrag des 36-Jährigen läuft bis zum Abschluss der nächsten FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Im September vergangenen Jahres hatte Nagelsmann zunächst einen Vertrag bis einschließlich der Euro 24 unterschrieben.
DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig kommentiert das in einem Video des Verbands.
Das ist in der Tat heute ein großartiges Signal, was Julian Nagelsmann hier an den DFB gesendet hat. Er hat uns zugesagt, die nächsten 2 Jahre unser Bundestrainer zu bleiben. Dafür danken wir ihm sehr. Es war wichtig, vor dem Turnier Klarheit zu schaffen. Die haben wir jetzt sogar im positiven Sinne. Da hat ja vor Wochen keiner mehr mit gerechnet. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für ein gutes Turnier. Wir haben Kontinuität. Auch das ist ein wichtiger Punkt.
Statt wieder beim FC Bayern zu unterschreiben, entscheidet sich Julian Nagelsmann für einen anderen Weg. Er nennt es eine Entscheidung des Herzens.
Julian Nagelsmann ist noch nicht einmal 40 Jahre alt und soll bereits zum 2. Mal Trainer des FC Bayern werden. Und das auch noch innerhalb von wenigen Monaten. Am Ende wird es aber doch nichts. Sein Berater Volker Struth erklärt im Phrasenmäher-Podcast, warum.
Ein ganz großer Grund war damals, es gab 2. A, glaube ich, der Stachel hat noch ein bisschen tief gesessen. Ja, weil das war nicht so die feine englische Art. Und das Zweite war, das ist mir auch aus meinem Inner Circle heraus nochmal, natürlich sprichst du mit den allerengsten Menschen heraus, nochmal so klar geworden mit, Volker, ihr könnt das nicht machen. Unmöglich, weil wenn der jetzt einen Vertrag bei Bayern München unterschreibt, ist die ganze Heim-EM am Arsch. Weil dann kriegt er diese Söldnerplakette und dann verliert man so ein bisschen
die Fahrt, die man aufgenommen hatte.
Und die hat man ja aufgenommen, ne?
Beim FC Bayern war er oft auf sich alleine gestellt. Er musste viele Dinge selbst wegmoderieren. Beim DFB soll das alles anders werden. Dafür steht Rudi Völler an seiner Seite.
Er spielt eine wichtige Rolle bei der Verpflichtung. Nagelsmann-Berater Struth erzählt im Spielmacher-Podcast von einem entscheidenden Gespräch.
So flüssig, ne? Also auch Rudi hat da eine sehr entscheidende Rolle gespielt, weil Julian kannte das ja aus seiner Zeit bei den Bayern. Da war er ja oft ein bisschen lost, ne? Ein bisschen alleine gelassen. Und Rudi hat ihm direkt das Gefühl gegeben, pass auf, wir machen das hier zusammen. Du bist, und das ist ja das, was Julian sein möchte, Trainer, der möchte sich auf den Sport konzentrieren, ja. Der möchte mit den Jungs arbeiten, der möchte Spiele gewinnen und nicht den Politiker mimen, den er da oft bei den Bayern mimen musste.
Rudi Völler, Jahrgang 1960, Weltmeister als Spieler 1990 und Vize-Weltmeister 2002 als Trainer. Zwischen Julian Nagelsmann und ihm liegen 27 Jahre Altersunterschied.
Die beiden harmonieren von Beginn an miteinander. Und vor allem eine Sache wird bei unseren Gesprächen für diesen Podcast immer wieder deutlich. Der Einfluss von Rudi Völler auf Julian Nagelsmann und die ganze Nationalmannschaft wird von außen häufig unterschätzt.
Völler hat im Fußball schon so ziemlich alles erlebt und gesehen. Daher wirkt er auf ganz verschiedenen Ebenen. Holger Schmidt beschreibt das aus Sicht der Medienarbeit.
Rudi Völler war genau derjenige, der immer die Verpflichtung gespürt hat, wenn ein Thema heiß wird, dann muss ich da ran. Also in Leverkusen war es so, wenn die 5 Spiele gewonnen haben, hast du Rudi Völler nicht in der Mixzone gesehen. Wenn sie verloren haben, kamst du als Journalist gar nicht schnell genug runter und er stand schon in der Mixzone und hat irgendein anderes Thema aufgemacht, hat sich dann über die Experten aufgeregt, über den Schiedsrichter, über den Rasen, einfach um das Ganze ein bisschen wegzulenken von der Mannschaft. Da hat er eine riesig große Erfahrung, riesiges Gespür für und da steht Julian Nagelsmann sicher im steten Austausch mit ihm, was denn jetzt in dieser und jener Situation das Richtige sein könnte. Natürlich immer mit seiner eigenen Note dazu.
Michael Reschke unterstreicht noch den Einfluss auf die sportliche Perspektive.
Und der Rudi hat eine Qualität, die der Julian nicht hat. Der Julian denkt komplex, der denkt auch manchmal kompliziert, der denkt in großen Lösungen. Ich kenne in dem Fußballgeschäft keinen, der die Dinge so vereinfachen kann wie der Rudi. Und das Vereinfachen nicht im Sinne von simpel, sondern auf den Kern zu bringen. Das ist eine Kunst, die der meisterhaft beherrscht. Und deshalb glaube ich, dass in dieser Konstellation Nagelsmann-Völler diesem, den Julian immer wieder mal ein bisschen einzunorden in Fragen der Mannschaftsführung, in Fragen von taktischen Themen, wie auch immer, dass diese Konstellation für die Nationalmannschaft Gold wert ist.
Rudi Völler hat einfach Aura, wenn man es in den Worten eines Jugendlichen beschreiben möchte. Stefan Effenberg beschreibt es anders.
Und glaubt mir doch, auch wenn der Rudi dann und nur durchflitzt in der Kabine oder beim Training oder wie auch immer, ein kurzer Ansprechpartner für die Spieler, da schauen die hoch und hören zu. Das ist doch logisch. Er hat alles gewonnen, also bis auf die Meisterschaft.
Und diese Völler-Magie wirkt sogar bis auf die Fans.
Das ist Rudi Völler, der diesen Kontakt, diese Nähe wiederhergestellt hat. Das war unter Bierhoff nicht so. Unter Rudi Völler, und dem nehmen sie es ja ab, und dem kaufen sie, aber das ist ja unsere Tante Käthe, dem kaufen sie das natürlich ab. Und das hat dann funktioniert. Und deswegen war auch wieder ein Wohlfühlen da bei den Fans, zu sagen, ich ziehe jetzt auch wieder mit Stolz das Trikot an, das, was in den Turnieren davor nicht der Fall war.
Effenberg gibt Nagelsmann auch noch einen konkreten Rat mit.
Das ist für ihn so unfassbar wichtig, dass er ihn an seiner Seite hat und er muss auch gut zuhören, wenn Rudi was sagt, weil das wird ihn in seiner Karriere mit Sicherheit noch positiv begleiten.
Und wie gut das Verhältnis zwischen beiden ist? Julian Nagelsmann bezeichnet Rudi Völler sogar als eine Art Vaterfigur. Und der Papa wird in das Ritual des Trainerteams aufgenommen. Das erzählt der Bundestrainer bei Magenta TV.
Wir trinken immer ein Energiegetränk vorm Spiel im Bus. Mittlerweile haben wir Rudi Völler auch dazu animiert. Er fand es am Anfang ein bisschen nicht so ganz lecker, die Getränke, die er da trinken muss. Mittlerweile ist er da voll drin. Haben wir auch Anstoßrituale, also wir stoßen immer in derselben Reihenfolge an, bis wir verloren haben und dann stoßen wir andersrum an. Ist total verrückt, aber wir machen es.
Mit diesem Duo träumt Fußball-Deutschland vom nächsten Sommermärchen. Und das Raumschiff hebt ab.
Diese Euphorie wird mit dem Auftaktsieg gegen Schottland weiter befeuert. Danach gibt es noch einen Sieg gegen Ungarn und ein Remis gegen die Schweiz. Im Achtelfinale gewinnt die deutsche Mannschaft gegen Dänemark. Und dann kommt es im Viertelfinale zum Duell mit Spanien, dem großen Favoriten auf den Titel.
Und so schnell vergisst wohl kein deutscher Fußballfan die 106. Minute im Stuttgarter Stadion.
Jamal Musiala schießt. Spaniens Cucurella bekommt den Ball im Strafraum an die Hand. Er verhindert ein sicheres Tor, aber der Schiedsrichter pfeift nicht.
Auf der anderen Seite trifft Spanien in der 119. Minute zum 2:1. Der Todesstoß für die DFB-Elf. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden.
Julian Nagelsmann kämpft im Anschluss in den TV-Interviews und auf der Pressekonferenz mit den Tränen. Er sagt jedoch einen Satz, der im Gedächtnis bleibt.
Das Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Irgendwie kauft man ihm das ab. Es entsteht wieder etwas im deutschen Fußball. Weltmeister 2026? Ja, warum denn nicht? Stefan Effenberg gefällt das Selbstbewusstsein.
Ja, finde ich aber jetzt nicht schlimm. Aber er muss natürlich wissen, dass er daran gemessen wird. Wenn ein Spieler das ausspricht, ich hätte es vielleicht als Spieler auch gesagt, wäre ich Spieler gewesen, hätte ich gesagt, boah, jetzt muss ich 2 Jahre warten, um Weltmeister zu werden. Ja, daran wäre es halt gemessen. So, ist vielleicht nicht so sympathisch, aber mei, wir reden von der deutschen Nationalmannschaft.
Und diese Art Kampfansage schlägt natürlich hohe Wellen. Medienberater Holger Schmidt sieht darin aber noch eine ganz andere Perspektive.
Er hat in dem Moment vielleicht auch bewusst nicht wollen gesagt, sondern hat gesagt, bis man Weltmeister wird. Dennoch war da nicht die allerletzte Ernsthaftigkeit dabei zu sagen, wir werden auf jeden Fall Weltmeister. Und dann mit einer gewissen Verschmitztheit und Doppelbödigkeit einen Trotz auszudrücken, eine Aufbruchsstimmung zu vermitteln, das fand ich von der Idee her extrem gut.
Einen Tag später gibt der DFB eine weitere Pressekonferenz. Das Aus hält noch nach. Julian Nagelsmann berichtet von Tränen bei den Spielern. Er selbst ist auch wieder sichtlich emotional. Kurzzeitig bricht ihm sogar die Stimme weg und er ringt um Worte.
Julian Nagelsmann äußert sich jedoch nicht nur sportlich zu den Gründen für das Aus oder wie es gerade im Team aussieht, sondern auch gesellschaftskritisch. Er ruft zu mehr Zusammenhalt in Deutschland auf.
Ich habe es ja gestern schon in einem anderen Interview gesagt, dass ich mir einfach wünsche für dieses Land, dass wir verstehen, dass es gemeinsam einfach besser geht. Wenn ich meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und in alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern. Und das gilt im Fußball wie auch in der normalen Gesellschaft. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit geschafft. In diesem kleinen Part des Lebens Fußball, der für viele eine große emotionale Bedeutung hat. Aber natürlich gibt es deutlich wichtigere Themen im Leben als Fußball.
Es wirkt fast so, als würde der Bundespräsident eine Ansprache halten. Julian Nagelsmann wird von vielen Seiten für seine Aussagen gelobt. Für Holger Schmidt ist es allerdings ein bisschen too much.
Bei den Aussagen bin ich manchmal etwas zwiegespalten. Das hat so ein bisschen was, ich sag mal, er ist der Bundestrainer und nicht der Bundespräsident. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, ein bisschen zu staatsmännisch. Wenn jetzt hier das Beispiel, wir müssen den Nachbarn auch mal helfen, die Hecke zu schneiden und irgendwann nach Pfiffen, ich glaube gegen Nordirland, hat er gesagt, wir müssen in diesem Land verstehen, dass es nur gemeinsam geht. Das sind manchmal so Appelle, die sind mir für einen Fußballtrainer, auch wenn es der Bundestrainer ist, der eben die Nationalmannschaft vertritt, ist mir das ein bisschen zu hochtrabend.
Nach der EM bekommt die Mannschaft ein neues Gesicht. Das hat jedoch nichts mit den Leistungen zu tun und Julian Nagelsmann verbannt auch keine Spieler aus dem Team. Manuel Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller treten aus dem DFB-Team zurück. Damit verliert die Mannschaft ihre Führungsachse und Julian Nagelsmann muss einen Umbruch einleiten.
Und dieser Umbruch setzt sich auch auf der Trainerbank fort. Das teilt der DFB im April 2025 mit.
Sandro Wagner verlässt auf eigenen Wunsch im Sommer den Deutschen Fußballbund. In Absprache mit Bundestrainer Julian Nagelsmann wird der 37-Jährige seine Tätigkeit als Co-Trainer der deutschen Männernationalmannschaft nach dem Final Four der UEFA Nations League beenden.
Wieder einmal muss Nagelsmann auf der Co-Trainerposition umbauen. Aber für ihn ist das nichts Neues.
Die Liste an Co-Trainern, die zuerst unter Julian Nagelsmann gearbeitet haben und später selbst Cheftrainer wurden, ist lang. Alfred Schreuder, Pellegrino Matarazzo, Robert Klaus, Dino Toppmöller und nun Sandro Wagner.
Zufall ist das alles nicht. Das weiß Robert Klaus aus eigener Erfahrung. Nach einem Jahr an Nagelsmanns Seite übernahm er als Cheftrainer den ersten FC Nürnberg.
Wo er unglaublich stark ist, dass er neben sich starke Persönlichkeiten mag und sieht und fördert. Und wenn man selber Cheftrainer werden möchte, dann hat man ja in sich irgendwo eine starke Persönlichkeit. Es gibt ja aber auch Co-Trainer, die bleiben ihr Leben lang Co-Trainer, weil sie es möchten. Und Julian hat aber auch immer jemanden neben sich gehabt, der eigenständig denkt, der eigenständig arbeitet, der auch wie ein Cheftrainer selber denkt. Das war ihm auch immer wichtig, jemanden zu haben, der auch selber wie ein Cheftrainer denkt, damit auch die Dinge so erfüllt sind, damit er sich auch mal zurückziehen kann, damit er beobachten kann, damit er weiß, es wird erledigt. Und er hatte nie ein Problem damit, weil er selber so stark ist und so klar ist und so selbstbewusst ist.
Ganz einfach ist der ständige Umbau im Trainerteam für Julian Nagelsmann aber auch nicht.
Er hat mit dem Benji Glück jemanden, der an seiner Seite ist, sein ganzes Leben lang schon, sein ganzes Trainerleben schon. Und das ist auch klar, dass er da bleibt. Und ich glaube, er würde sich auch wünschen, dass jemand da noch länger bleibt. Aber da besteht natürlich die Gefahr, dass der oder diejenige dann nicht die Stärke haben, die er vielleicht braucht.
Schnell hakt er den Abgang im Trainerteam ab, zumindest öffentlich. Er rückt den nächsten sportlichen Wettbewerb in den Fokus der Nationalmannschaft, die Nations League.
Dieser Wettbewerb wurde erstmals 2018 ausgetragen. Er wurde ins Leben gerufen, um unattraktive Freundschaftsspiele abzuschaffen und gleichzeitig soll er den Fans spannendere Partien bieten. Zusätzlich kann man sich über ihn auch für die WM und EM qualifizieren.
In der Gruppe setzt sich das DFB-Team gegen Ungarn, die Niederlande und Bosnien durch. Bevor das Viertelfinale gegen Italien ansteht, gibt es weitere positive Nachrichten. Julian Nagelsmann fühlt sich wohl beim DFB. Er verlängert seinen Vertrag bis zum Sommer 2028. Aus dem kurzen Projekt ist eine Dauerlösung geworden.
Mit dem jungen Trainer will Deutschland endlich wieder bei großen Turnieren als Favorit gelten. Nagelsmann wird auf der Pressekonferenz auf einen möglichen Titelgewinn in der Nations League angesprochen.
Ich mache keine Titelansage in dem Sinn, sondern ich habe ja schon oft gesagt, dass für uns viel um das Selbstverständnis geht, Spiele zu gewinnen und uns auf eine gute WM-Quali vorzubereiten, dann natürlich hoffentlich auch auf eine gute WM. Und dafür ist wichtig, deutlich mehr Spiele zu gewinnen, als du verlierst oder nicht gewinnst. Und wir wollen gerne die Nations League gewinnen, aber ich will nicht respektlos sein. Wir haben einen extrem starken Gegner jetzt in den beiden Spielen mit Italien, die wir erstmal schlagen müssen. Das ist die Aufgabe, die jetzt auf uns wartet. Und wenn wir die Aufgabe erledigt haben sollten, dann können wir auch Richtung Titel sprechen.
Nach einem 2:1 Sieg im Hinspiel in Italien stehen die Chancen gut. Und im Rückspiel in Dortmund fängt die DFB-Elf richtig an zu zaubern. Zumindest in der ersten Halbzeit.
Deutschland ist Italien in allen Belangen überlegen und die Squadra Azzurra versucht sich in die Halbzeitpause zu retten. Doch die Gastgeber erhöhen weiter den Druck. Kimmich auf Kleindienst, Donnarumma dran. Aber der Ball hat die Linie schon überquert. Tim Kleindienst, schon im Giuseppe Meazza Stadion erfolgreich gewesen, trifft zum 3:0 Pausenstand.
Damit ist der Drops aber noch nicht gelutscht, wie Trainerlegende Felix Magath schon einmal gesagt hatte. Italien startet eine Aufholjagd und gleicht in der 5. Minute der Nachspielzeit sogar aus. Trotzdem zu wenig für die Squadra Azzurra. Deutschland ist weiter, steht im Halbfinale und richtet sogar das abschließende Final Four Turnier im Sommer aus.
Die erste Halbzeit war ein Spektakel, die zweite eine Katastrophe. Aber bei Julian Nagelsmann überwiegt der Eindruck aus den ersten 45 Minuten.
Es war schon ein unfassbar ansehnlicher Fußball und auch das Beste, was wir bis jetzt gespielt haben. Gegner hatte keine Chance gegen uns in der ersten Halbzeit. In der zweiten hat es dann leider gedreht. Ich will gar nicht zu viel über die zweite sprechen, weil es uns trotzdem eine sehr gute Erkenntnis gibt. Wenn ich das Spiel oder eine Wendung gegeben, leider doch einen eigenen Fehler, aber da meine ich jetzt gar nicht zwingend nur den Fehlpass, sondern da spielt mehr mit rein. Das war zu viel Freestyle einfach in der Situation. Viel zu viel Freestyle ohne Grund. Und dann ist genau das, was ich immer sage. Eine Mannschaft mit einer Struktur ist automatisch auch gut bei Ballverlust, im Gegenpressing, in der Restverteidigung. Wenn du die Struktur aber verlierst, dann tut ein Fehlpass einfach viel mehr weh.
Mit einem Lächeln erklärt der Bundestrainer seine beiden Learnings aus den Viertelfinalspielen.
Ich habe zwei tolle Erkenntnisse, dass wir nach Rückstand zurückkommen können, dass wir herausragenden Fußball spielen können. Mit das Interessanteste wahrscheinlich, was man in den letzten Monaten gesehen hat. Und dann aber auch, dass das Spiel in der Halbzeit halt noch nicht vorbei ist. Ja, und das sind noch tolle Dinge, die wir mit heimnehmen können, um uns weiterzuentwickeln.
Diese Weiterentwicklung soll schon im Final Four Turnier im Sommer zu sehen sein und im besten Fall mit einem Titel gekrönt werden. Aber dafür wartet in München zuerst im Halbfinale Portugal. Im Finale soll dann Spanien oder Frankreich geschlagen werden.
Aber daraus wird nichts, weil schon das Halbfinale gegen Portugal in die Hose geht.
Und Schuss, aus, vorbei. Portugal gewinnt 2-1. Wieder sind es die Iberer, die einen deutschen Traum platzen lassen.
Auch das Spiel um Platz 3 verliert Deutschland. Eine 0-2-Pleite gegen Frankreich bringt Ernüchterung. Das findet auch Bildreporterin Yvonne Gabriel.
Diese Mini-Heim-EM, die man immer so ein bisschen, auf die man hingefiebert hatte, die war es irgendwie nicht, fand ich. Wie gesagt, es lief ja dann auch sportlich nicht so gut. Aber das ist ein bisschen verpufft. Man hatte ja auch immer wieder betont, wie wichtig diese Nations League ist. Man hatte ja Spanien als Vorbild, Schwung holen, Selbstbewusstsein holen.
Denn die Spanier hatten 2023 die Nations League gewonnen, dann die Euphorie mitgenommen bis zur EM24 und dort ebenfalls den Titel geholt.
Statt Freude über einen Titel bei der Nations League heißt das jetzt für die deutsche Mannschaft wieder Quali-Alltag für die WM. In einer Gruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg gilt das Durchkommen als Pflicht.
Doch direkt im ersten Spiel kommt es anders, als ganz Fußball-Deutschland denkt. Das DFB-Team startet mühsam gegen die Slowakei in die Quali, wirkt lange ungefährlich und lässt einige slowakische Chancen zu. Bis kurz vor der Pause.
4 Minuten sind es noch bis zur Pause. Wieder wird's. Diesmal aber mit einem Ballverlust gegen Duda. Und sofort schalten die Slowaken um. Viel Platz dafür, Strelec. Hanko startet. Der Ball kommt wieder zu Strelec. 1-0. Die hochverdiente Führung.
Auch im zweiten Durchgang wird es nicht besser. Sogar noch schlimmer. 10 Minuten nach Wiederanpfiff folgt das 0-2. Dem deutschen Team gelingt kein Treffer, nicht mal eine so richtige Torchance spielen sie sich heraus. ZDF-Kommentator Moritz Chao zieht ein erschreckendes Fazit.
Deutschland legt zum Auftakt der WM-Qualifikation einen desaströsen Auftritt hin und verliert verdient in Bratislava. Die Leistung der Slowaken soll keinesfalls kleingeredet werden, die war herausragend. Die DFB-Elf allerdings muss sich jetzt schnellstmöglich wachrütteln. Schon am Sonntag geht es in Köln gegen Nordirland. Es ist eine historische Niederlage heute. Nach 51 ungeschlagenen Spielen in der WM-Quali auswärts verliert Deutschland zum ersten Mal ein WM-Quali-Spiel in der Fremde.
Damit hat Deutschland 4 Spiele in Folge nicht gewonnen und davon sogar 3 verloren. Im Selbstverständnis der Nationalmannschaft ist das eigentlich ein Unding. Bildreporterin Yvonne Gabriel findet für die Negativserie aber nicht den einen entscheidenden Faktor.
Es war zumindest keine Konstanz so richtig drin, das muss man irgendwo sagen, keine komplette Überzeugung. Und man hatte nach wie vor das Gefühl, es geht noch nicht alles auf, er findet dann noch nicht die richtigen, zieht noch nicht so richtig die Schlüsse draus, die er ziehen müsste. Er ist ja auch ein bisschen abhängig von den Spielern, die er letztendlich dann hat, die auch fit sein müssen. Also ich glaube nach wie vor, dass wir in der Spitze gut sind, aber in der Breite, da es immer wieder Baustellen gibt.
Immerhin gelingt dem deutschen Team 3 Tage später gegen Nordirland eine kleine Wiedergutmachung. Es ist ein 3-1 Arbeitssieg. Aber darauf baut Julian Nagelsmann auf. Danach läuft es nach Plan. Die Mannschaft gewinnt ihre Spiele. Wenn auch nicht immer so ganz ansehnlich.
Zum Abschluss der Quali geht es ausgerechnet gegen die punktgleichen Slowaken. Also die Mannschaft, gegen die das DFB-Team zu Beginn gepatzt hat. Die Situation ist klar. Wer gewinnt, fährt sicher zur WM. Wer verliert, muss in die Playoffs.
Dieses Mal ist die Partie zur Pause wirklich schon gelaufen. Die deutsche Mannschaft führt 4-0 und spielt begeisternden Fußball. Nach dem Seitenwechsel wird es sogar noch eindeutiger. ZDF-Kommentator Oliver Schmidt verkündet zum Schluss die frohe Botschaft.
Pünktlich ist Schluss. Deutschland, Slowakei, das Endspiel um den Gruppensieg. 6-0, ein Statement am Ende der Qualifikation. Deutschland fährt im nächsten Sommer zur Weltmeisterschaft. Nach Nordamerika.
Danach könnte eigentlich WM-Stimmung aufkommen, tut es aber nur ganz langsam. Denn immer wieder bietet Julian Nagelsmann eine neue Angriffsfläche.
Anfang März gibt er dem Kicker ein langes Interview und gibt Wasserstandsmeldungen zu nahezu jedem Spieler ab. Ein paar Beispiele gefällig?
Goretzka darf sich hohe Chancen ausrechnen zu spielen. Bilden Metscher und Pavlovic ein Duo im zentralen Mittelfeld? Wohl eher nicht. Laut Nagelsmann hat einer von beiden gute Chancen zu spielen.
Zu WM-Beginn bewahrheitet sich diese Rangordnung im deutschen Mittelfeld aber nicht. Pavlovic und Metscher sind als Duo gesetzt. Leon Goretzka sitzt nur auf der Bank. Für Medien- und Kommunikationsexperte Holger Schmidt sind diese Aussagen aber typisch für Julian Nagelsmann.
Ich finde, dass er damit manchmal fast ein bisschen unvorsichtig vorgeht. Also er hat ja auch schon ein paar Dinge einkassieren müssen. Er hat schon mal gesagt, Kimmich ist auf jeden Fall rechts. Dann war er schon mal in der Mitte. Jetzt ist er wieder rechts. Er ist zur EM gegangen, hat gesagt, wir werden auf jeden Fall 4 Torhüter nominieren. Dann musste Nübel doch wieder nach Hause. Also es hat ihn da manchmal schon eingeholt. Es ist natürlich spannend, wenn sich ein Bundestrainer hinsitzt und Anfang des Jahres dann so detailliert über bestimmte Sachen spricht und auch den Stand nennt bei dem einen oder anderen Spieler. Er wird sich hier und da sicher auch mal gedacht haben, na gut, dem einen will ich jetzt auch mal ein bisschen Sicherheit geben und ihn auch aus der öffentlichen Diskussion rausnehmen. Das war zum Beispiel bei Goretzka sicher eine Absicht.
An dieser offenen Art stellt Schmidt eine Sache fest. Nagelsmann hat den Unterschied zwischen Vereins- und Verbandstrainer-Dasein verstanden.
Im Großen und Ganzen, gerade wenn man sich jetzt dieses extrem ausführliche Kicker-Interview anguckt, ist es natürlich auch, dass er da einfach keine großen Hemmungen hat, im Plauderton Dinge auf Stand zu erzählen und sich auch selber zutraut, die dann irgendwann wieder einzufangen. Ich finde es gut, dass er so offen ist. Es ist nun mal die Nationalmannschaft, es ist nicht in Anführungszeichen irgendein Verein, wo man Geheimniskrämerei betreiben kann. Die Leute wollen mitgenommen werden, die Fans wollen mitgenommen werden, die Menschen wollen mitgenommen werden. Das macht er gut, aber gerade wenn er dann so weit ausholt und so viel redet, muss er natürlich gucken, dass ihm der ein oder andere vorhersagende Satz nicht um die Ohren fliegt.
Diese Aussagen fliegen mir jetzt nicht direkt um die Ohren, führen aber immer wieder zu Diskussionen. Wie beispielsweise Ende März. Der Auslöser diesmal die Einsatzzeiten von Torjäger Dennis Undaff.
Im Kicker-Interview bezeichnet Nagelsmann den DFB-Sturm als Baustelle. Dabei hatte zu dem Zeitpunkt Dennis Undaff mit 18 Toren und 11 Vorlagen wettbewerbsübergreifend eine Top-Statistik vorzuweisen. Gegenüber Bild sagt Undaff daher:
Ich habe das Interview nicht gelesen. Im Endeffekt bin ich ein Stürmer mit guten Statistiken. Ich liefere Woche für Woche ab und versuche mich so zu empfehlen. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen.
Doch damit sollte Undaff nicht recht behalten. Bei den WM-Testspielen gegen Ghana und die Schweiz starten Nick Woltemade und Kai Havertz jeweils im Sturmzentrum. Undaff sitzt auf der Bank. Gegen Ghana wird er immerhin eingewechselt.
Die Folge, er entscheidet das Spiel, erzielt in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1. Danach wird Julian Nagelsmann mehrfach darauf angesprochen, ob Dennis Undaff nun ein Kandidat für die Startelf sei. Auf der Pressekonferenz nach der Partie antwortet der Bundestrainer deutlich:
Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat, glaube ich, einmal einen Ball berührt. Aber deswegen ist er dann auch ein Top-Stürmer, der da steht, wo der Ball dann hinfällt. Leroy hat einen guten Lauf gemacht, guter Pass von Leon in der Aktion. Leroy geht dahin, wo es wehtut, und das Tor ist dann nicht einfach. Aber ja, das ist das, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Ich glaube, wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er den so reinmacht. Das war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten auch im Hinblick auf Sommer bei 42 Grad für ihn anstrengend sein kann. Den macht er dann auch, weil er einfach frisch war und ich glaube zu wissen, dass wir auch im Sommer auf jeden Fall Joker brauchen, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Wir werden es nicht immer in den ersten 6 Minuten hinkriegen.
Die Aussagen wabern danach tagelang durch die deutsche Öffentlichkeit. Sie werden hoch und runter diskutiert. Und Fans und Experten fragen sich, was der Bundestrainer gegen den treffsichersten deutschen Stürmer hat. Medienexperte Holger Schmidt bringt es auf den Punkt.
Die Aussage über Dennis Undaff halte ich tatsächlich für die ungeschickteste, die Julian Nagelsmann in seiner gesamten Trainerkarriere getätigt hat. Das hat mehrere Ebenen. Zum einen wirkt es nicht wirklich souverän, fast schon ein bisschen persönlich, will nicht sagen polemisch. Und zum anderen hängen da ja auch allgemeine Dinge dran. Also das Ganze klang ja so, als sei das Leistungsprinzip außer Gefecht gesetzt, als könne man sich nach März, egal wie gut man spielt, nicht mehr in die Mannschaft spielen. Er hat ja bei seiner Nominierung und auch jetzt bei seinen Aufstellungen bei der WM gezeigt, dass dem natürlich nicht so ist, aber er hat den Eindruck dadurch erweckt.
Aber nicht nur inhaltlich war diese Aussage fragwürdig. Auch auf menschlicher Ebene findet Schmidt Kritikpunkte.
Das Problem bei der ganzen Aktion war, dass er einfach auch nicht souverän war. Also man hat gemerkt, dass ihn das Thema genervt hat, dass er gedacht hat, boah, jetzt haben die mich vorher alle schon wegen UNDAF gefragt und jetzt schießt er noch das Siegtor und jetzt werde ich nochmal 100 Fragen kriegen. Und sie akzeptieren ja auch kein Nein, aber die sollen mir doch mal vertrauen und ich weiß schon, was ich tue. Und da hat er so ein bisschen auf bockig gestellt und hat dadurch dann überdreht. Und das ist nicht souverän und das ist nicht das, wie ein Bundestrainer öffentlich agieren sollte.
Intern nimmt Nagelsmann der ganzen Debatte jedoch schnell wieder den Wind aus den Segeln. Das bekommt die Öffentlichkeit aber natürlich nicht mit. Der Umgang mit UNDAF ist noch wochenlang ein Thema. Denn erst 2 Wochen später spricht Nagelsmann in einem Magenta-Interview mit Johannes B. Kerner darüber.
Die Kritik war absolut berechtigt und zu Recht.
Die Kritik
war,
an dir?
Ja, das waren nicht an Dennis, sondern an mir. Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch bei Dennis entschuldigt habe. Direkt am nächsten Tag angerufen, habe ihm erklärt, warum es passiert ist, dass es überflüssig war und habe mich auch entschuldigt dafür. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns. Und da habe ich gesagt, es ist zustande gekommen, war blöd von mir, tut mir leid.
Die Diskussion um UNDAF bleibt nicht die einzige. Auch rund um die Nominierung löst Nagelsmann eine öffentliche Debatte aus.
Nagelsmann spricht heute Oliver Baumann öffentlich nicht konkret das Vertrauen aus, dass er bei der WM die Nummer 1 im deutschen Tor sein wird. Und dann kommt noch hinzu, dass kurz vor dem letzten Bundesligaspieltag Mitte Mai Bild und Sky berichten, dass Nagelsmann an einer Rückholaktion von Manuel Neuer arbeitet.
Der Torhüter war nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten. Nun, nach dem letzten Bundesligaspieltag, tritt Julian Nagelsmann im Sportstudio auf. Ganz Fußball-Deutschland rechnet mit einer Information zu Manuel Neuer. Auch Medienexperte Holger Schmidt.
Ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann zum Beispiel schon mit Oliver Baumann gesprochen hatte und vorhatte, im Sportstudio Manuel Neuers Rückkehr anzukündigen. Und dann wurde Neuer ja mittags gegen Köln verletzt ausgewechselt und dann konnte er dazu gar nichts sagen. Und dann hieß es wieder, er eiert rum.
5 Tage später steht die Kadernominierung an. Und statt Gerüchten gibt es nun Sicherheit. Manuel Neuer kehrt ins DFB-Tor zurück. Holger Schmidt kann nachvollziehen, weshalb weder Nagelsmann noch Neuer vorher Klartext über ein mögliches Comeback sprechen wollten.
Ich denke, dass das im Hinterkopf von Nagelsmann und Neuer immer ein kleines Thema war, auch wenn man nicht weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war. Dass das öffentlich nicht bestätigt wurde, halte ich für vollkommen richtig, weil die Diskussion fand ja eh schon statt und mit einer öffentlichen Bestätigung wäre sie komplett davon galoppiert und wäre nicht mehr aufzuhalten gewesen und das wäre sehr, sehr schwierig gewesen.
Eine Sache hätte Nagelsmann aus Sicht des Medienexperten aber besser machen können.
Im Nachhinein ist die Kommunikation in der Torwartfrage natürlich unglücklich verlaufen. Wirklich vorwerfen kann man Julian Nagelsmann nur eine Sache, nämlich die, dass er ganz offensichtlich mit Oliver Baumann in der Zeit davor kein Gespräch geführt hat, dass es grundsätzlich passieren kann, dass Manuel Neuer noch zurückkehrt.
In der, nennen wir es Krisenkommunikation, rund um die Torwartposition findet Schmidt jedoch auch positive Punkte. Für Julian Nagelsmann und vor allem für Oliver Baumann.
Das ist natürlich auch in allererster Linie Oliver Baumanns Verdienst, der sich wirklich als vorbildlicher Teamplayer gegeben hat. Und man kann quasi sagen, er ist das Vorbild jetzt bei dieser WM, weil es darf sich eigentlich kein Spieler mehr beschweren, dass er nicht spielt, weil wenn Oliver Baumann sich nicht beschwert, dann hat eigentlich keiner das Recht dazu. Und deswegen ist das in allererster Linie auf Oliver Baumanns Charakter zurückzuführen. Aber ganz offensichtlich ist da auch das Gespräch, das Julian Nagelsmann dann im Endeffekt mit Oliver Baumann geführt hat, dann auch erfolgreich verlaufen. Die beiden kennen sich ja aus Hoffenheimer Zeiten. Und da ist es Julian Nagelsmann dann offenbar schon gelungen, ihn da empathisch mitzunehmen und auch für das Projekt zu motivieren.
Danach kehrt Ruhe ein. Nagelsmann kann sich mit seiner Mannschaft auf die WM vorbereiten. Und da stellt er mal wieder einen Rekord auf. Er wird der jüngste deutsche WM-Trainer.
In der Gruppenphase fegt er zum Auftakt mit seinem Team Curaçao mit 7:1 vom Platz. Und danach gewinnt man auch gegen die Elfenbeinküste mit 2:1. Schon vor dem 3. Spiel ist der Gruppensieg perfekt. Und zum 1. Mal seit dem WM-Titel 2014 steht die DFB-Elf wieder in einer K.O.-Runde bei einer Weltmeisterschaft.
Wie weit Nagelsmann mit seiner Mannschaft noch kommt, ist während unserer Aufnahme unklar. Klar ist aber die Vertragssituation. Noch bis 2028 soll er die deutsche Nationalmannschaft trainieren. Mindestens. Wie es danach mit ihm weitergeht, ist offen.
Nach dem Turnier im Sommer 2028 wäre er 40 Jahre alt. Und danach? Stefan Effenberg kann nur raten.
Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht fängt er wieder von vorne an. Mit Hoffenheim, Leipzig und Bayern München. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir dann könnte mir vorstellen, dass er den Weg dann ins Ausland antritt.
Michael Reschke hat hingegen eine ganz klare Prognose.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Julian nochmal Trainer des FC Bayern München wird, die sehe ich als sehr hoch an. Vor allen Dingen, wenn er eine Entscheidung trifft, die nächsten 15, 20 Jahre weiter Trainer zu bleiben, dann wird ihn der Weg früher oder später mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nochmal nach München führen.
Dass Julian Nagelsmann wirklich so lange als Trainer arbeitet, hat er eigentlich schon selbst mehrfach ausgeschlossen. Beispielsweise im Phrasenmäher-Podcast 2018, direkt zu Beginn seiner Karriere.
Ich finde immer die Frage ganz interessant, wenn die mir gestellt wird, was ich nach meiner Karriere plane oder warum ich in meinem Kopf habe, mit 45 oder 50 irgendwann aufzuhören.
Er erklärt das anschließend ganz ausführlich, denn schon damals hatte er ganz andere Sehnsüchte als den Bundesliga-Alltag.
Ja, ich habe die feste Überzeugung, das gerne machen zu wollen, das nicht bis 70 machen zu wollen, Trainer zu sein, sondern ich immer abhängig von der finanziellen Situation, aber irgendwann auch in meiner großen Leidenschaft, den Bergen näher zu kommen und da vielleicht auch jetzt nicht nur Freizeit zu haben, sondern auch einen Job zu haben, eine Firma zu haben, die Freizeitangebote anbietet, Mountainbike-Touren, Wandertouren, Skitouren. Das ist eine große Leidenschaft von mir, einfach in der Natur zu sein, gerne auch mit dem Zelt über mehrere Tage in Alpencross zu machen. Da bin ich unglaublich glücklich, sehr nah am Himmel, sehr nah an der Natur, meistens ohne Handyempfang, ohne Störfaktoren wie Fernseher, Radio, sondern man kann einfach nur der Natur lauschen und sich auch körperlich auspowern. Und das sind sehr große Glücksmomente für mich. Und die hätte ich gerne noch in der Zeit, wo ich auch noch gut laufen und mich gut bewegen kann.
Das war Julian Nagelsmann, The Youngest One, ein Podcast von T-Online und Watson. Wir hoffen, dass dir die Folgen gefallen haben. Empfiehl sie gern weiter und lass eine Bewertung da.
Idee, Recherche, Vertonung und Schnitt Lukas Grybowski und Nico Stübner. Grafik Arno Wölk. Die eingesprochenen Zitate hat Lena Breuer vertont. Vielen Dank an alle Gesprächspartner, auch an die, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen.